von der Kunst, das Leben zu genießen. Ich mag diesen Titel sehr, sehr gerne, weil das damit beginnt, von der Kunst. Das heißt gleichzeitig, dass die Tatsache, das Leben zu genießen, das ist nicht einfach so da. Das wird uns nicht so in die Wiege gelegt und zack, ach, das ist total leicht, das Leben zu genießen, sondern es ist eine Kunst. Es ist etwas, was, glaube ich, einen Prozess bedarf und was wir lernen dürfen. Und vielleicht wirkt es heute fast ein bisschen zynisch, wenn wir irgendwie auch so von Schicksalsschlägen reden, wenn wir irgendwie merken, okay, da gibt es Dinge bei manchen Menschen, die sind wirklich schwer. Wie können wir an diesen Punkt kommen, das Leben zu genießen? Und ihr werdet sehen, dass sich die Bibel sehr oft genau diese gleiche Frage stellt und die möchte ich heute gerne mit euch anschauen. Man hat das Gefühl, dass unsere heutige Zeit, unsere heutige Generation, dass das so das Leitmotto tatsächlich geworden ist. Wie kann ich mein Leben genießen? Manche brauchen in ihrem Leben besonders viel, andere wiederum, die sagen, ach, ich brauche überhaupt nicht viel, ich lebe am liebsten irgendwie minimalistisch. Die Nächsten erkunden die Welt oder man lebt von Highlight zu Highlight. Und schaut man sich das so an, dann kann man leicht diesen Eindruck bekommen, okay, der Großteil der Bevölkerung hat eigentlich nie wirklich die Möglichkeit, das Leben genießen zu können. Da kann man prinzipiell nie hinkommen. In Zeiten, wo wir ganz schlimme Armut haben, wo viele Krankheiten umhergehen, in Zeiten, wo gerade in unserer europäischen Welt das Leben immer stressiger wird, wo das Leben so voll ist, oft viel zu voll, wo wir Konflikte mit Menschen haben, die wir lieben, wo Angst uns bestimmt, wo viele Angst haben vor der Arbeit und wo wir mit unseren eigenen Anklagen Tag ein und Tag aus beschäftigt sind, fällt es schwer zu sagen, ich kann mein Leben genießen. Im Gegenteil, wir wissen und wir spüren das Tag für Tag, wir sind umgeben von Grenzen. Da, wo du eben wohnst, da, wo dein Umfeld ist, du hast deinen eigenen Körper, der eben Grenzen hat und du hast einen Charakter, der Grenzen hat. Manches ist möglich, aber vieles eben nicht. Und trotzdem spricht die Bibel von einem Wert, dass sie sagt wirklich, okay, wir dürfen das Leben genießen. Die Bibel sagt nicht, okay, das spricht irgendwie gegen die Natur als Christ. Es muss eher immer schwer sein, es muss dich was kosten, du musst immer wieder alles niederlegen, das muss richtig hart sein. Die Bibel spricht sehr viel darüber, aber sie spricht auch darüber, eben das Leben zu genießen und das Leben zu feiern. In Prediger 5, die Verse 17 bis 18 steht, siehe, was ich als gut, was ich als schön erkannt habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht, unter der Sonne. Die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Dieser gleiche Prediger, Salomo heißt er, sagt aber auch in den Versen 9 bis 15, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist doch eitel. Mehrt sich das Gut, so mehren sich die es verzehren. Und was hat sein Besitzer davon als das Nachsehen? Wer arbeitet, dem ist der Schlaf süß. Er habe wenig oder viel gegessen. Aber die Fülle lässt den Reichen nicht schlafen. Es ist ein böses Übel, das ich sah unter der Sonne. Reichtum wohl verwahrt wird zum Schaden dem, der ihn hat. Denn dieser Reichtum geht durch ein böses Geschick verloren. Und wer einen Sohn gezeugt hat, dem bleibt nichts in der Hand. Wie einer nackt von seinem Mutterleib gekommen ist, so fährt er wieder dahin. Wie er gekommen ist und nichts behält er von seiner Arbeit, das er mit sich nehme. Das ist ein böses Übel, dass er dahin fährt, wie er gekommen ist. Und was gewinnt er dadurch, dass er in den Wind gearbeitet hat? Oder in Prediger 7, Vers 15 steht, das alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Ungerechter, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Wir werden hier mit Dingen konfrontiert, die sind total spannend. Hier wird davon gesprochen, dass wir unser Leben genießen sollen, dass wir tatsächlich auch von den Mühen der Arbeit, dass wir nach Hause gehen sollen, dass es uns wirklich gut gehen soll, dass wir essen sollen, ein Glas Wein trinken sollen. Aber auf der anderen Seite steht das, wenn du zu viel Geld hast, wenn Reichtum dein alles ist, dann wird es dir schlecht ergehen, dann wirst du darunter leiden. Und dass all dein Mühen und all deine Arbeit, wenn du darauf dein Leben baust, was hast du davon? Es wird am Ende, wirst du sterben und egal, ob du jemand warst, der Gott nachgefolgt ist und total gute Dinge gemacht hat oder ob du jemand bist, der Böses getan hat, wir alle werden einmal sterben. Und der Salomo stellt im Prinzip hier ein ganzes Stück, sein ganzes Leben in Frage, weil er war jemand, der sein Leben auch der Weisheit hingegeben hat. Es war einer, der besonders weise war. Und er kam irgendwann in seinem Leben an den Punkt, wo er gesagt hat, was soll ich denn mit dieser ganzen Weisheit, die ich habe? Am Ende lebe ich vielleicht gerecht, aber die Gott irgendwie überhaupt kein Interesse an Gott haben, die sogar schlimm über ihn reden, die Böses tun, denen geht es besser wie mir. Das ist doch total ungerecht. Bei den Juden war immer die Ansicht vertreten, dass wenn du gottgefällig lebst, dann erhältst du ganz viel Segen. Und wenn du aber nicht gehorsam bist, dann wird dich Unglück verfolgen. Und das war etwas, wo der Prediger gemerkt hat, das stimmt so nicht. Der Prediger stellt fest, das Leben ist eigentlich nicht zu ergründen. Und eben egal, was ich tue oder nicht, das Ende steht uns allen bevor. Und jetzt könnte man sagen, okay, man kann ganz schön depressiv werden. Ich glaube, dass es tatsächlich auch depressive Gedanken waren, die ihn da bewegt haben, wo man irgendwie mutlos wird, wo man das Gefühl hat, es ist alles sinnlos irgendwie mein Leben. Aber der Prediger bleibt nicht an diesem Punkt stehen und wir müssen auch nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Wenn nun aber aller Besitz, alle Arbeit, alle Erfolge, selbst die Weisheit uns nicht dazu bringen, das Leben zu genießen, wie kann ich das denn dann finden? Und Salomo findet hier zwei Wahrheiten. Die erste ist, klingt erstmal ein bisschen schizophren, die erste Wahrheit, die er für sich gefunden hat Gott zu fürchten. Das steht für uns vielleicht im Widerspruch, wie kann ich denn mein Leben genießen und gleichzeitig Gott fürchten? Zudem fürchten ja ein total schlimmes Wort ist. Also fürchten ist ja so, ich habe Angst vor diesem großen Gott, dass irgendwie so ein Hammerschlag nach unten kommt. Aber Gottesfurcht, was heißt es denn tatsächlich? Und Gottesfurcht ist einfach der Begriff dafür, dass Gott das Wichtigste in deinem Leben ist und dass du ihm gegenüber gehorsam bist. Weil du weißt, dass er das Wichtigste ist, weil du weißt, dass er es ist, der deine Wege in seinen Händen hält und dass wenn du gehorsam bist, dass du weißt, ich gehe auf den guten Wegen, die Gott für mich vorbereitet hat. Und die Bibel ist dabei immer wieder der Maßstab. Wort und Geist, das geht immer zusammen. Wir können nicht sagen, wir bekommen irgendwie was im Geist, was wir nicht mit der Bibel abgleichen können. Wir haben immer auch wieder die Bibel, wo wir auch sagen können, die Bibel zu lesen und da auch Wege und Antworten zu finden auf die Fragen, die wir haben. Und das ist was ganz Tolles. Ich werde auch heute ganz viele Bibelstellen bringen. Die Bibel hat uns so, so viel zu sagen. Und wenn wir, bevor wir die Bibel lesen, sagen, Heiliger Geist, ich lade dich ein, erkläre mir, was hier steht. Zeig mir, was du mir sagen willst. Zeig mir, was es bedeutet. Ihr werdet reicher durch euer Leben gehen und ihr werdet Wahrheiten finden, die ihr gegen die Lügen hochhalten könnt. Wenn wir auf Gottes Wegen gehen, dann werden wir zutiefst glücklich. Gottesfurcht macht mir einfach bewusst, dass Gott wichtiger ist, was ist wichtiger ist, was er sagt, als was alle Menschen um mich herum sagen. Und dabei ist der Prediger aber total klar und sagt, gottesfürchtig zu leben heißt aber nicht, dass ich ein leidfreies Leben habe. Und trotzdem sagt er, auch wenn dein Leben nicht von Leid befreit ist und auch wenn deine Wege nicht leichter sind, würde er sich trotzdem immer für die Gottesfurcht entscheiden. Auch wenn du nicht nur mit Guten überschüttet wirst und auch wenn Böses passiert. Auch wenn es dem, der von Gott nichts wissen will, besser ergeht und er ein längeres Leben hat, so weiß er doch, die Gottesfurcht ist es, die in meinem Leben Bestand hat. Das ist der erste Punkt, Gott zu fürchten. Und die zweite Wahrheit, die er für sich findet, freue dich an deinem Leben. Prediger 9, Vers 7 bis 9 steht, so geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Hier hören wir das ganz klar. Freue dich an deinem Leben. Trink gern ein Glas Wein. Hab wirklich Freude mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Macht euch ein schönes Leben. Aber hab immer wieder Acht auf die Weisungen Gottes in deinem Leben. Und das können wir auch bei Jesus finden. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Das erste Wunder, was Jesus getan hat, war, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Es wurde kein Kranker geheilt, es wurde niemand zu Gott geführt. Es war nicht dieses, wo man sagt, ja, die Not ist groß und Jesus ist dieser Not begegnet, sondern sein Wirken durch Wunder hat damit begonnen, dass er eine große Hochzeitsparty gerettet hat, was für die Juden wirklich eine absolute Katastrophe wäre, wenn der Wein alle ist, weil die Juden lieben es zu feiern. Die Juden, die feiern wochenlang Hochzeiten und die Feste und so weiter und so fort. Und Gott war der feste Stifter, der gesagt hat, hey, hier ist was Tolles passiert. Lasst uns das feiern. Ihr sollt jedes Jahr das und das feiern. Schlachtet wirklich, trinkt viel Wein, tanzt miteinander, seid fröhlich, seid glücklich und erkennt, dass ich Großes unter euch getan habe. Erinnert euch daran, was ich Tolles bewirkt habe. Und es ist uns so verloren gegangen, weil wir erleben manchmal, wie Gott Verheißungen wahrmacht. Oder wir erleben auch Siege in unserem Leben, wo wir merken, da ist wirklich was durchgebrochen. Aber zack, wir gehen einfach so weiter in unserem Leben und tun so wie, naja, es ist halt schön, dass es jetzt passiert ist. Aber wir gehen einfach so weiter und beschäftigen uns mit den nächsten Themen und den nächsten Sorgen. Und wir haben das verlernt, einfach mal anzuhalten und zu feiern. Auch Paulus war jemand, der immer wieder gesagt hat, freut euch. Wir können im 2. Korinther 13, Vers 11 von einer Begebenheit lesen, wo die Korinther in der Gemeinde, die hatten einen ganz, ganz schlimmen Streit. Da ging es richtig zur Sache. Und am Ende von diesem Streit sagt Paulus, zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und hier haben wir wieder dieses gefühlt wie ein Widerspruch, weil er sagt als erstes, freut euch. Brüder und Schwestern, ihr gehört zusammen, freut euch, aber lasst euch auch zurechtbringen und Ermahnungen gehören dazu, aber ihr sollt darum kämpfen, einen Sinn zu haben und miteinander im Frieden zu leben. Und dann wird uns eine Folge da heraus bewusst, wo er sagt, wenn ihr das tut, wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und wollen wir das nicht alle? Wollen wir nicht alle in unserem Leben, was wir auch jetzt gesungen haben, dass die Gegenwart Gottes in unserem Leben mit uns ist, dass er unsere Herzen und unser Leben mit Liebe und mit Frieden füllt? Und auch im Galaterbrief können wir lesen, die Freude ist eine Frucht des Geistes. Er will das so gerne in euch hervorbringen. Im Thessalonicher Brief sagt Paulus, freut euch alle Zeit, denn das ist der Wille Gottes. Alle Zeit, das heißt in den schönsten Stunden in meinem Leben und in den dunkelsten Stunden meines Lebens darf ich mich freuen. Wie kann das jetzt tatsächlich sein? Der Prediger Salomo sagt so schön, alles hat seine Zeit. Das Freuen hat seine Zeit und das Weinen hat seine Zeit. Alles gehört zusammen. Und trotzdem sollen wir uns alle Zeit freuen, weil eben die Freude mehr ist wie das, was wir in unserem Alltag erleben und manchmal spüren. Wie können wir uns jetzt alle Zeit freuen? Wie können wir alle Zeit unser Leben genießen? Denn mein erster Punkt ist, übe Dankbarkeit über das, was ist. Egal wie schlimm deine Umstände sind, du kannst etwas finden, wofür du dankbar bist. Es gibt eine total großartige Bibelstelle in 2. Chronik 20, die Verse 15 bis 17. Da geht es um eine Kampfsituation und das Volk Israel hat mit ganz viel Angst zu kämpfen, weil es sich dieser Kampfsituation nicht gewappnet fühlt. Und dort spricht Gott, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. nicht niedergeschlagen, kann man auch sagen, freut euch alle Zeit vor dieser großen Menge, die vor euch steht. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zis herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden, vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Das ist ein Grund, dankbar zu sein. Inmitten von schlimmen Kampfsituationen, inmitten von Furcht, spricht Gott hinein und sagt, sei nicht niedergeschlagen. Geh in diesen Kampf hinein, geh da weiter und ich verspreche euch, ich werde mit euch sein. An einer anderen Stelle, dort drumherum steht, auch immer wieder, betet mich an, kommt vor mich mit wirklich mit Herzen voller Dankbarkeit. Das ist Anbetung, ein Herz voller Dankbarkeit, was wir ihm bringen können, weil er da ist. Du darfst ihn anbeten, du darfst zutiefst dankbar sein, weil du weißt, Gott kämpft für dich. Es hängt nicht von dir ab, Gott kämpft für dich. In Jakobus 1, 2 bis 4 steht, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also, ich denke immer, wenn man sich schon nur so einen Vers durchliest, was das uns sagt. Haltet es für Freude, wenn ihr in Versuchungen kommt. Weil Gott will euren Glauben bewähren. Er nutzt tatsächlich manchmal diese Täler in unserem Leben, damit wir uns bewähren können in unserem Glauben, dass Ausharren in unserem Leben hervorkommt. Und das wird dich vollkommen machen. Hier steht, dass wir vollkommen und vollendet werden. Und die Zusage, die Gott dir in diesen Situationen gibt, du wirst keinen Mangel haben. Er sagt uns immer wieder, du wirst keinen Mangel haben. Egal wie groß die Versuchungen sind, egal wie groß die Nöte sind, du wirst keinen Mangel haben, wenn du dich an mir festhältst. Ich werde dich stark machen. Wir sollen uns über die Nöte freuen, weil das Kraft in uns erzeugt. Traurigkeit, das saugt uns aus. Alles hat seine Zeit, Traurigkeit hat seine Zeit, aber wenn wir in der Traurigkeit verharren, dann zieht es uns wirklich leer, dann sind wir so verzweifelt, so leer, es ist so dunkel um uns, dass wir keine Kraft mehr haben. Kein Wunder, dass der Teufel unsere Freude will. Er will unsere Freude. Er ist ein Dieb unserer Freude. Und deshalb wird hier immer wieder gesagt, es ist immer ein Aufruf, es ist immer die Entscheidung. Entscheidet euch für die Freude, weil Gott uns zuspricht, dass wenn wir ausharren, keinen Mangel haben werden. Und an dieser Stelle wird sogar Hiob als großes Vorbild gezeigt. In Jakobus 5, 7 bis 8 steht, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Hiob war in einer Situation, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, wo er alles verloren hat. Er hat seine Frau hat er nicht verloren, er hat seine ganzen Kinder verloren, er hat seinen ganzen Besitz verloren und er ist ganz schlimm krank geworden. Er hatte einen Aussatz, wo man damals ausgestoßen wurde und im Buch Hiob können wir von diesen ganzen Gesprächen mit seinen Freunden hören. Und diese Freunde, die haben ihm immer diese eine Anklage gesagt. Die haben gesagt, Hiob, du bist schuld. Du bist schuld, dass du in der Situation bist, wo du gerade bist. Du hast Gott nicht geehrt, du hast da gesündigt. Was du hier über Gott redest, das kann doch nicht wahr sein. Aber es hat nicht gestimmt, was die Freunde über ihn gesagt haben. Und Hiob, er ist mit seinem echten Herzen zu Gott gekommen. Er hat ehrlich gesagt, wie es ihm geht, aber er hat die ganze Zeit an Gott festgehalten. Und wir dürfen lesen, dass inmitten dieses Leides wir von einem Gott hören können, wo er sagt, ich bin ein Gott voller Mitgefühl. Ich fühle mit dir und ich bin ein Gott voller Barmherzigkeit. Das ist das, wie sich Gott selbst beschreibt, so wo er sagt, ich bin mit dir hier in dieser Situation, ich fühle mit dir und das, wo du gerade durchgehst, das wird am Ende, ich werde Segen in deinem Leben hervorbringen. Der zweite Punkt, wie wir ein Leben genießen können, wie wir das führen können, ist ein Leben mit Hoffnung. Wir dürfen morgens aufstehen und wir dürfen sagen, egal an welchem Punkt wir gerade stehen, heute wird mir etwas Gutes widerfahren. Und ein Leben wird sich verändern, wenn wir ein Leben von Hoffnung haben. In Römer 5, 1-5 steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch im Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, der ist bewährt. Und bewährt zu sein, das festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Wir werden nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wir haben Hoffnung, weil wir einmal an der Herrlichkeit Gottes teilhaben. Das heißt, wir werden einmal mit ihm im Himmel sein. Wir werden wirklich die Fülle von ihm erleben. Wir werden Anteil haben an dem, was er für uns vorbereitet hat. Aber wir dürfen uns auch freuen über die Nöte, weil sie uns lehren, durchzuhalten. Und weil das uns stark machen wird. Wenn wir die Nöte durchhalten, dann werden wir stark werden. Und die Bewährung wird wiederum unsere Hoffnung festigen. Und wie schön ist es, was immer wieder über den Heiligen Geist gesprochen wird, dass der Heilige Geist es ist, der uns mit der Gewissheit füllt, dass wir geliebt sind und dass unsere Hoffnungen nicht enttäuscht werden. Gott will dir das heute zusprechen. Deine Hoffnungen werden nicht enttäuscht und du bist ein geliebtes Kind. Du bist ein geliebtes Kind, ein geliebter Sohn und eine geliebte Tochter. Und deine Hoffnungen werden nicht enttäuscht werden. Wenn du an ihm weiterhin festhältst, wird er dich stark machen. Auch der Hoffnung müssen wir bewusst Raum in unserem Leben geben. Leider hängt viel auch von uns mit ab. Auch wenn wir gerne alles so ein Stück weit dem Teufel zuschieben wollen, aber wir müssen die Entscheidung auch treffen. Ich möchte mich auf die Hoffnung stellen. Lasst uns an Jesus festhalten und Hoffnung haben, weil bei ihm alles möglich ist. Wir lesen das wieder und wieder. Bei Gottes sind alle Dinge möglich. Ein unglückliches Leben zu führen ohne Hoffnung, das sollte für uns keine Option sein. Das ist ein schreckliches Leben. Ein Leben ohne Jesus, ohne alle Hoffnung, das führt in den Tod. Das ist dunkel, das ist hoffnungslos, das ist einsam. Das ist schrecklich. Aber wenn wir uns entscheiden, Jesus, an dich möchte ich festhalten, egal was passiert, du bist meine Hoffnung, dann werden wir das Leben finden. Und ja, es werden Dinge kommen in unserem Leben, die haben wir uns nicht so vorgestellt. Und es kann schwer sein, wenn auch Dinge nicht so erfüllt werden, wie wir uns das gewünscht haben. Aber deshalb müssen wir nicht unglücklich sein, weil wir einmal an der Herrlichkeit Gottes teilhaben dürfen. Und das darf uns schon jetzt mit Freude erfüllen. Wie oft hören wir diese Sätze, wenn das und das in meinem Leben passiert, dann bin ich glücklich. Aber ich will euch ermutigen, entscheide dich heute, ich bin glücklich. Ich bin glücklich heute in meinem Leben. Weil es wird immer etwas geben in deinem Leben, was dir die Freude rauben will. Immer, jeden Tag wird es wirklich werden Situationen kommen, wo der Dieb kommt und sagt, ich will dir deine Freude rauben. Und wie stark ist es, wenn wir dagegen aufstehen und sagen, nein, ich bin glücklich, ich entscheide mich für die Freude. Und immer, wenn wir das tun, was der Heilige Geist uns sagt, was er uns wichtig macht, und wenn wir auch das denken und aussprechen, was er sagt, dann werden wir wachsen. Gott möchte dich zum Wachsen bringen. Und manchmal ist es diese harte Wahrheit, je mehr es wehtut, umso stärker wirst du wachsen. Gott liebt dich und deshalb züchtigt er dich auch. Er traut dir Dinge zu, um zu wachsen. Not lehrt uns, durchzuhalten und das stärkt unsere Hoffnung, wie wir schon gehört haben. Und wir entwickeln eine innere Haltung, die uns wie zur Gewohnheit wird. Was für eine Stärke ist es, wenn wir in unserem Heute genießen können, auch wenn es Probleme gibt? Und wenn ihr ein glückliches Leben haben wollt, dann achtet auf eure Gedanken. Was geschieht hinter deiner verschlossenen Tür? Wie redest du? Wie redest du über andere und wie redest du über dich selbst? Es geht immer wieder um dein Innerstes. Wir dürfen lernen, mit Gott gerne Zeit zu verbringen, aber wir dürfen genauso auch lernen, mit uns gerne Zeit zu verbringen. Was ihr über euch selbst aussprecht, ist 10-mal wichtiger, was andere über euch sagen. Wenn ihr viel Gutes über euch aussprecht, wenn ihr euch füllt mit Gottes Wahrheiten und die im Glauben annehmt, auch wenn man das nicht fühlt, dann könnt ihr mit Leuten zusammen sein, die euch Sachen vor den Kopf hauen, die total hart sind und ihr wisst trotzdem, ich bin zutiefst geliebt und ihr könnt es stehen lassen. Gebt niemals die Hoffnung auf, denn bei Gott ist alles möglich. Eure Haltung ist wichtig und an einem positiven Menschen wird sich der Teufel die Zähne ausbeißen. Paulus sagt, dass unser Denken immer und immer wieder erneuert werden muss. Seid ganz bewusst dankbar in eurem Leben. Dazu will ich euch ermutigen mit diesen Worten. Mein dritter Punkt ist, feier dein Leben. Der Prediger Salomo stellt fest, dass alle Schuften und Besitz haben am Ende keinen Bestand hat. Dass es sich eben nicht lohnt, sich sein ganzes Leben lang abzuschuften, bis man nicht mehr kann. Bei ihm war das nicht so sehr die körperliche Arbeit, er war eher derjenige, der eben viel geforscht hat, der einfach sehr weise war. Aber er merkt am Ende, das lohnt sich irgendwie nicht, wenn ich dafür mein Leben aufgebe. Die Arbeit ist wichtig, damit wir unseren Lebensunterhalt sichern können. Aber wir sollen eben auch lernen, unser Leben zu genießen. Wir sollen uns Orte der Ruhe suchen, wo wir feiern können. Gott will nicht, dass du in einem ausgebrannten Zustand lebst. Und das Tolle ist, wir können im Neuen Testament von einer Begebenheit lesen, wo Jesus seine Jünger zu zweit ausgesandt hat, damit sie eben andere heilen, damit sie von der Hoffnung erzählen, die Jesus einfach geben möchte. Und sie kommen so zurück und erzählen, was sie alles erlebt haben, was passiert ist. Und Jesus sagt so, ja, aber darüber sollt ihr euch nicht so freuen. Freut euch vielmehr, dass ihr einmal mit mir die Ewigkeit erlebt. Und dann gibt er so diese Aufgabe, okay, und jetzt zieht euch mal zurück, geht an eine einsame Stätte, damit ihr euch ausruhen könnt. Wir können das in Markus 6 lesen. Und zwar steht da, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. In unserer Zeit heute würde man sagen, Jesus, sag mal, geht's noch? Es sind hier so viele Leute, die Not haben. Jetzt sind die endlich ausgebildet. Die wissen endlich, wie es funktioniert. Es muss doch jetzt endlich mal losgehen. Aber Jesus denkt so nicht, sondern er sagt, hey, das ist total wichtig, dass die da rausgehen, aber ihm ist es genauso auch wichtig, dass sie Ruhe haben. Sie sollen runterfahren, abschalten und Kraft tanken. Jesus weiß, dass Stress der Freudenkiller Nummer 1 ist. Und wie sollen die Jünger ein kraftvolles Zeugnis geben, wenn sie gestresst, angespannt und genervt sind? Wie kann man denn ein Evangelium verkünden, was so großartig ist, ohne sich zu freuen? Wie unattraktiv ist ein Leben für einen Nichtchristen, wenn man sagt, okay, man ist nur gestresst und es sieht einfach nur furchtbar aus. Jesus war anders. Er hatte ganz, ganz viel Zeit zum Feiern. Er war bei Menschen zu Gast. Er hat mit ihnen gegessen. Und im Lukas-Evangelium können wir sogar lesen, dass er Fresser und Säufer genannt wurde. Jesus war ständig am Feiern. Er hatte Essen, er hatte Gemeinschaft, mit die ihm Freude gemacht haben. Und wie gesagt, das erste Wunder war es, Wasser in Wein zu verwandeln. Und Wein ist in der Bibel der Inbegriff für Freude und für Feiern. Und die Freiheit von Angst und Sorge, das ist die Grundlage, die wir brauchen, um wirklich feiern zu können. Feiern bringt Freude in unserem Leben und Freude macht unser Leben stark. Die Bibel sagt, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Ohne sie können wir nicht lange durchhalten. Und die Freude werden wir aber nicht finden, wenn wir eben gefangen sind von all den Sorgen und Nöten. Wir können diese Freiheit nicht finden, wenn wir in diesem Gefängnis bleiben. Und deshalb dürfen wir uns auch entscheiden, ganz bewusst, genauso wie für die Dankbarkeit und die Freude, Dankbarkeit und Hoffnung, können wir uns genauso auch entscheiden, wie kann ich mein Leben feiern? Was tut mir gut? Welche Menschen tun mir gut? Wo merke ich, da tankt meine Seele auf, inmitten von Stürmen, inmitten von Nöten? Wo kann ich zur Ruhe kommen? Weil das Feiern, das bringt unser Leben in die richtige Perspektive. Plötzlich können wir anfangen, über uns selbst zu lachen. Und die Dinge, um die wir uns so sorgen und die wir so groß machen und um die wir so kämpfen, die sind plötzlich nicht mehr annähernd so wichtig, weil unser Denken sich verändert, weil wir merken, dass wir das Wichtigste im Leben schon haben. Freude steckt an. Wenn du ein Mensch voller Freude bist, wirst du Spuren in anderen Menschen hinterlassen. Und mein letzter und vierter Punkt ist, ein Leben zu genießen können wir deshalb, weil wir Erlösung haben. In Hebräer 2, 9 bis 11 steht, denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Jesus ist durch das Leiden gegangen, er ist durch diese schwere Zeit gegangen, damit er wirklich vollkommen werden kann. Und er sagt, genau wie ich heilig bin, will ich dich genauso verändern und heilig werden lassen. Und er sagt, ihr seid meine Geschwister. Er begibt sich immer wieder auf unsere Ebene und sagt, du bist mein Bruder und meine Schwester. Du darfst dein Leben genießen, weil du erlöst bist. Jesus hat uns alle Schuld vergeben und Jesus schenkt dir eine Zukunft, die hier eben nicht endet. Jesus ist nicht nur der Ursprung, Jesus ist nicht nur der Grund, dass es dich gibt. Er ist nicht nur derjenige, der vor langer Zeit gesagt hat, du sollst leben, sondern er ist auch dein Ziel. Wenn wir uns nur auf das Leben hier konzentrieren, dann haben wir eine ganz große Hoffnung verpasst, von der wir aber reden sollten. Der Prediger Salomo wusste das nicht, weil zu dieser Zeit gab es Jesus noch nicht. Aber dieses Wissen, ich bin gerettet, ich bin erlöst, das kann dir schon jetzt Frieden geben in allen Bereichen in deinem Leben. Egal wie sehr es stürmt, du darfst Frieden haben, weil du weißt, ich bin erlöst und ich habe eine Zukunft in Gott. Das Reich Gottes ist mit Jesus auf die Erde gekommen und wir dürfen ein Teil von diesem Reich sein. Wir gehören zu Gottes Familie. Und wir sind seine Kinder. Und das dürfen wir uns immer wieder auch in der Hektik des Alltags sagen. Ich gehöre zu Gott. Ich bin sein Kind. Ich gehöre zu Gott. Ich bin sein Kind. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und aber auch da stellt sich wieder die Frage, wie erlöst sehen wir aus? Ist Christsein nur Stress? Bin ich immer unzufrieden? Oder vermitteln wir, dass ein Leben mit Gott die größte Freude ist, die wir haben können? Der größte Grund, warum wir unser Leben genießen können. Freude macht anziehend. Freude macht unseren Glauben attraktiv. Und Nachfolge sollten wir niemals von Freude trennen. Sollten wir niemals von Feiern trennen. Jesus hat diesen Weg auf sich genommen, zu sterben. Jesus hat es ausgehalten, dass sich Menschen gegen ihn gestellt haben. Und trotzdem hat er seine Freude in Gott gefunden. Trotzdem war er derjenige, der viel gefeiert hat, der Gemeinschaft hatte, der gelacht hat, der einfach anziehend war. Jesus gelang es, sein Leben kompromisslos für Gott zu leben und gleichzeitig sich zu freuen, weil genau dieses Leben, kompromisslos für Gott zu sein, seine Freude war. Und Paulus war genauso jemand, der in aller Gefangenschaft, der in der Flucht, in Herausforderungen, wo gesagt wird, dass er diesen Stachel im Fleisch hatte, was man nicht weiß, was das war, aber was vielleicht eine schlimme Krankheit war, irgendein Leiden, was ihn wirklich zugesetzt hat. Er war derjenige, der gesagt hat, freut euch alle Zeit. Er hat die Freude nicht verloren. Ich hoffe, dass jeder von uns Grund zur Freude hat. Und dass wir immer wieder lernen dürfen, das Gute aus Gottes Hand zu nehmen und das eben auch zu feiern. Gott möchte, dass wir an ihm, aber auch an uns miteinander Freude haben, weil wir zusammengehören. Wenn wir Gott nicht haben, wenn wir Jesus nicht haben, dann kommen wir an den Punkt, wo unser Leben eben keinen Sinn macht, weil alles sowieso vergehen wird. Aber mit Gott macht unser Leben einen so großen Sinn, weil wir plötzlich Spuren hinterlassen können von dem, wer er ist. Du bist, so wie du bist, ein Abglanz von Jesus. Er hat ein Stück in dich hineingelegt. Wir sind wirklich, auch wenn wir einander begegnen, begegnen wir immer ein Stück weit auch einen Teil von Gott, weil er dich gemacht hat und weil er ein Stück von sich in dich hineingelegt hat. Und Gott hat dir dieses Leben als ein Geschenk gegeben, welches du gestalten darfst. Du bist nicht länger immer nur das Opfer, was zuguckt, wie andere glücklich sind, sondern du darfst für dich dein Leben gestalten und du darfst für dich Dinge angehen, die dir Freude machen. Und du darfst sagen, hey, das wollte ich schon immer mal machen, und du darfst die Entscheidung treffen, hey, dann probiere ich das einfach mal aus. Du darfst sagen, hey, okay, auch wenn das schwer ist, aber ich will gucken auf das, was gut ist, und ich will mein Leben gestalten. Ich will nicht länger nur zugucken und traurig sein, sondern ich möchte mein Leben mit Gott gestalten. Zum Schluss habe ich 3 Fragen nochmal mitgebracht, was du selbst tun kannst oder ja, die einfach gut sind, sich die ab und zu im Leben zu stellen. Die erste Frage ist, was kannst du selbst aktiv tun, um deine Seele und deinen Geist mit Hoffnung zu füllen? Wir brauchen manchmal Orte der Hoffnung oder wir brauchen Begegnungen der Hoffnung. Das kann ganz unterschiedlich für jeden sein. Aber überleg dir mal, in welchen Momenten bekommst du Hoffnung? Wo merkst du, da lebt was in dir auf, wo du sonst merkst, da ist es irgendwie, bin ich eher frustriert und hoffnungslos? Und dann sollten wir in diese Dinge hineingehen und rein investieren und das zu einer Priorität machen, damit die Hoffnung in uns am Leben bleibt. Meine 2. Frage ist, was tut deiner Seele gut, wo du auftanken und genießen kannst? Wir stellen uns diese Frage viel zu wenig. Was tut dir gut? Wir übergehen ganz oft das und sagen, ja, das geht schon irgendwie, bis man irgendwann an einen Punkt kommt, wo es überhaupt nicht mehr geht. Aber was tut deiner Seele gut, wo du auftanken und genießen kannst? Und meine 3. Frage, und ich glaube, das ist die einfachste Frage, in welchem Bereich deines Lebens musst du gerade geduldig sein und ausharren? Was ist gerade der schmerzliche Bereich in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, okay, da muss ich tatsächlich lernen, auszuharren. Da habe ich die Antwort noch nicht. Da gibt es vielleicht eine Verheißung und es ist noch nicht da. Tatsächlich kann man ganz oft sehen im Leben von Menschen, dass das die kraftvollsten Bereiche sind in unserem Leben, wo Gott uns so stark in unserer Schwachheit begegnen kann, dass er wirklich was bewegen wird, was größer ist, wie wir uns vorstellen können. Und diesen Bereich darfst du ganz besonders Gott bringen. Und dass er dich genau in diesem Bereich mit Hoffnung und mit Freude füllt. Dass er das in dir verwandelt. Diesen Ort der Trauer und des Schmerzes, dass du ihn einlädst, komm genau da hinein. Und grabe mit mir Wurzeln in die Tiefe, die vielleicht ohne diesen Bereich nicht da wären. Das kann uns dankbar machen. Diese dunklen Bereiche können uns dankbar machen, weil wir im Rückblick sehen können, dass wir da Gott begegnet sind und in der Tiefe gewachsen sind, die wir sonst niemals mit ihm hätten, die Menschen nicht haben, die nicht an diesen Orten waren. Gott will dir begegnen mit seiner Gegenwart. Er will dein Leben füllen und er will, dass du dieses Geschenk des Lebens mit einer ganz großen Freude annehmen kannst und mit einer ganz großen Hoffnung. Ich würde gerne noch für euch beten. Jesus, wir danken dir für das Leben, was wir haben dürfen, was du uns als Geschenk gegeben hast. Und wir danken dir, dass du uns einlädst, wirklich dieses Leben zu genießen. Und ich danke dir, dass du so klar in dem bist, dass es eben nicht die Zusage ist, dass wir das einfache Leben haben, dass wir den breiten Weg gehen, wo sich alles super anfühlt und wir merken, ach, wir springen von Wolke zu Wolke, sondern dass es ganz oft heißt, auch durch tiefe Täler hindurchzugehen. Aber ich danke dir, dass diese Täler uns in den Frieden bringen können, den wir sonst nicht erleben würden. Ich danke dir, dass uns diese Täler in eine Dankbarkeit bringen, die wir sonst nicht erleben würden, weil wir genau da spüren, dass wir so froh sind, dich zu haben. und dass wir so froh sind, dass das Leben hier eben nicht das Ende ist, sondern dass wir wirklich irgendwann an deiner Herrlichkeit teilhaben werden. Danke, dass du da hindurchbrechen willst mit deinem Licht und dass du unsere Herzen füllst mit Freude und mit Hoffnung. Danke für diese tiefe Wahrheit, die du uns heute geben möchtest, dass unsere Hoffnungen nicht enttäuscht werden, weil wir deine geliebten Kinder sind. Und danke, dass genau diese Wahrheiten uns in ein Leben führen können, was von Freude und Zufriedenheit geprägt ist, weil wir so dankbar sind, dass es dich gibt und dass du nicht nur unser Ursprung bist, sondern auch unser Ziel. Amen.